Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Laszlo Trankowitz, Obama-Erforscher. Gastgeberin ist Andrea Seger. Laszlo Trankowitz, Sie berichten als Journalist für die Deutsche Presseagentur seit fast 30 Jahren aus dem Ausland. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Die Obama-Methode, was Wirtschaft und Politik von Barack Obama lernen können«. Darin geht es unter anderem um Strategien der modernen Mediengesellschaft mit Facebook, Twitter und YouTube. Mögen Sie eigentlich Barack Obama?
Ich bin sehr beeindruckt von Barack Obama. Ich war einer von denen, die, als der Wahlkampf losging, skeptisch war. Und diese Skepsis hat sich bis heute nicht verloren, weil ich glaube, dass der Politiker Obama, das Urteil wird die Geschichte sprechen, ob er wirklich ein erfolgreicher Politiker sein wird, dass er eine faszinierende Persönlichkeit ist, daran gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel und das würde ich auseinanderhalten. Ich war nie so ein Obama-Fan, wie viele es hier in Deutschland gibt und gab. Das hat etwas damit zu tun, dass ich glaube, dass er eine ganz großartige Art hat aufzutreten, dass er ein kommunikativer Mann ist wie kein anderer, dass er ein Charisma hat, dass er eine Ausstrahlung hat, die wirklich zutiefst beeindruckend ist und dass er das auch wirklich überzeugend macht. Ich glaube, dass er ein ehrlicher Mann ist. All das ist keine Garantie dafür, dass er ein erfolgreicher Politiker sein wird. Und daran muss man Politiker messen. Das ist der einzige richtige Maßstab.
Das ist so schade, weil er hat wirklich Charisma und ich habe immer gedacht, auch während des Wahlkampfes, wenn nicht er, wer dann? Aber ich glaube, unsere Maßstäbe, die wir anlegen, sind die verkehrten. Weil ein guter Politiker muss nicht gut aussehen, der braucht auch kein Charisma. Der misst sich an anderen Dingen. Aber ich kriege es nicht so ganz hin, weil doch eigentlich jemand, der so viel Charisma hat und so überzeugend wirkt, bekommt doch die Menschen auf seine Seite.
Das ist kompliziert. Also es fängt vielleicht damit an, dass wir schon seit langem wissen, dass das schöne, wahre, gute halt nicht mehr zusammen ist. Das wissen wir nun seit Jahrhunderten. Dass es leider nicht so ist, ist ja so schön oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es nicht so. Das ist das eine. Das andere ist, in der Politik ist die Darstellung sehr wichtig, hat eine überragende Bedeutung. Und es ist tatsächlich so, dass Obama überzeugen kann, dass er Menschen mitreißen kann, dass er sie begeistern kann. Aber das ist nicht alles. Es gibt Interessen und es gibt Interessenlagen und es gibt das Umfeld. Obama wäre nie Präsident geworden ohne einen George W. Bush. Auch das ist Umfeld, positiv. Obama konnte nur Präsident werden, weil es einen Anti-Obama in dem Weißen Haus gab, den alle Leute, vor allem in Europa, zutiefst abgelehnt haben.
Sie schreiben, er ist der bestmögliche Anti-Bush. Ist er der Beste, den Amerika für diese Rolle zu bieten hatte?
Ich glaube, es war eine sehr gute Wahl. Es wäre interessant zu fragen, wie hätte Hillary Clinton abgeschnitten im Wahlkampf gegen John McCain. Ich reduziere es mal auf Obama. Obama hat auch ganz viel Glück gehabt. All das Charisma und die Fähigkeiten und die Vision und Hope und Change. All das hätte nicht gereicht vermutlich, wenn es nicht den 15. September gegeben hätte, vergangenes Jahr. Als die Finanzkrise begann, und als die Lehman-Bank zusammenbrach, da begann alles und da gab es eine entscheidende Wende. Und dann hat er das Glück gehabt, dass John McCain mit Sarah Palin eine Frau ausgesucht hat, die viele Menschen entweder zum Lachen brachte oder zum Entsetzen. Es kamen viele glückliche Umstände zusammen und das gilt jetzt auch für die Präsidentschaft. Es sind viele Dinge nicht beeinflussbar. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass man Strategien haben kann, um Erfolg zu haben. Aber diese Strategien können auch völlig scheitern, wenn das Umfeld nicht stimmt. Es ist komplizierter, es ist irrationaler, es ist nicht alles machbar.
Obama ähnelt Bush viel mehr, als beide bereit wären zuzugeben. Zitieren Sie in Ihrem Buch. Sehen Sie das auch so, Laszlo Trankowitz?
Absolut. Ich sehe das absolut so. Vor allem in der Außenpolitik, muss man sagen, hat sich der Ton dramatisch geändert. Barack Obama tritt auf selbstkritisch, er tritt auf bescheiden, er geht auf selbst auf Kritiker und sogar Feinde der Amerikas zu. Aber in der Sache ist er bisher genauso knallhart wie George W. Bush.
Obama, die Verpackung hat sich geändert.
Es hat sich die Verpackung geändert und er hat in Anspruch, ein anderes Ziel zu haben. Ein Ziel für eine beispielsweise atomwaffenfreie Welt. Sowas hätte George W. Bush nie formuliert, weil er und die Konservativen in Amerika denken, das ist gar nicht möglich. Lassen wir es mal dahingestellt, ob das realistisch ist in unserer Lebenszeit, eine atomwaffenfreie Welt. Auch ich bin da skeptisch, aber es ist eine Vision, für die sich lohnt zu streiten. Das wird niemand bezweifeln. Und darin ist er ein Meister, eine Vision zu entwerfen, der man folgen kann. Und gleichzeitig ist er so pragmatisch, dass er in der konkreten Politik zum Beispiel in Afghanistan die Truppenstärke verdoppelt hat, was für einen Friedensnobelpreisträger wirklich sehr ungewöhnlich ist.
Es gibt ungewöhnliche Menschen.
Er ist ganz sicher ungewöhnlich.
Ist Bush denn in Deutschland unterschätzt worden? Sie waren ja viel mit ihm unterwegs, Sie kennen ihn gut.
Die Präsidentschaft von George W. Bush war sehr unglücklich. Und das hängt auch damit zusammen, dass Bush etwas nicht konnte, was Obama glänzen kann, nämlich kommunizieren. Bush war ein unbeholfener Mann. Wenn man es gemein reduzieren würde, muss man sich anschauen, wie George W. Bush getanzt hat oder tanzt und wie Obama tanzt. Das sind zwei Welten. Es ist vielleicht etwas einfach, das auf die politische Dimension zu übertragen, aber ich finde, es spiegelt ein wenig wider, wie unterschiedlich die beiden auftreten. In der Politik selbst sind sie nicht so weit auseinander. Man schaue mal nach Guantanamo. Barack Obama ist angetreten und hat gesagt, ich schließe Guantanamo, sobald ich Präsident bin. Dann kam er nach 24 Stunden, nachdem er ins Weiße Haus eingezogen war, hat gesagt, so, innerhalb von einem Jahr schließe ich Guantanamo. Dieses Jahr geht vorbei, Guantanamo wird nicht geschlossen. Und nicht, weil er ein Lügner ist oder weil er was vorgemacht hat, sondern dass es wirklich objektive Schwierigkeiten gibt. Und man muss fairerweise sagen, auch Bush und sogar Rumsfeld und später die gesamte Administration haben immer wieder betont, Sie wollen Guantanamo ja eigentlich schließen, aber was ist die Alternative? Das ist ein kompliziertes Thema und ich möchte jetzt gar nicht auch über die Guantanamo-Problematik sprechen, sondern nur, dass Obama nicht so unterschiedlich handelt.
Wir waren ja auch eigentlich bei Bush, ob wir ihn unterschätzen. Ach. Sie sagen ja, wir unterschätzen ihn. Er hat schon was Tölpelhaftes. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich ihn sehe, der hat sein Pferd auf dem Flur. Dieses Texanische. Ich glaube, das mögen die Deutschen, die Europäer allgemein nicht so sehr.
Es gibt auch eine unglückliche Entwicklung, das hat was zu tun mit Image. Wenn man erstmal in einer Ecke steht und wenn man ein gewisses Ansehen hat, dann kriegt man das weder positiv noch negativ schnell verändert. Nicht in unserer Zeit, wo in einer Zeit, in der Klischees geliebt werden, in der man nicht nur diese komplizierte Welt begreifen möchte mit Vereinfachungen, sondern nicht jeden Tag neu überdenken muss, das zu ändern. Die bewährten Vorurteile möchte man gern behalten. Und Bush hat in der zweiten Legislaturperiode, in der zweiten Zeit, in der er Präsident war, im Grunde eine sehr, sehr ähnliche Politik betrieben, wie Obama sie jetzt betreibt. Und da ist er sicher etwas in der Öffentlichkeit unterschätzt worden.
Man falsche darf, Strategie.
In der Kommunikation, ja. nicht in den Inhalten.
Nein,
Inhalten,
in der Strategie. In der Kommunikation hat er die falsche Strategie.
Absolut.
Da hätte er vielleicht von Obama lernen können, wie man es besser machen kann.
Also das ist eine interessante Frage, wie die Obama-Leute, die wirklich unglaublich smart sind, wie die mit so einer Ausgangslage fertig werden. Sie dürfen nicht vergessen, Obama tritt an als der Visionär, als der charismatische neue Mann, als der Hoffnungsträger, als die Lichtgestalt, die jetzt nach diesem düsteren, schlimmen Bush kommt. Wie es ist, wenn man in der Ecke steht, wenn die ganze Welt einen verhöhnt, ablehnt und hasst, wie man da wieder rauskommt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es Informationsstrategien gibt, die so ein Problem lösen können. Sehen Sie, einige Firmen, Unternehmen, die aufgrund eines Skandals plötzlich am Pranger der Öffentlichkeit standen, haben ihren Namen geändert oder sind überhaupt verschwunden durch irgendwelche Merger, durch Verschmelzungen, durch Fusionen, weil der Name nicht mehr zu retten ist. Hier, Farbwerke Höchst gibt es nicht nur deswegen nicht, weil es eine Fusion gab und eine Übernahme, sondern dieser Name war so belastet durch die Unfälle, das ging nicht mehr. Und es gibt auch andere Firmen, Halliburton zum Beispiel und andere, wo entweder die Namen geändert werden mussten oder bald geändert werden. Man kann mit einem schlechten Namen sehr schlecht in der Öffentlichkeit noch Erfolge erzielen. Und George W. Bush war wohl eins der finstersten Namen, die man sich vorstellen kann ab einer gewissen Zeit, mit nur beschränkter Berechtigung.
Gut, dann lassen wir ihn jetzt mal dastehen, wo er steht. Sie stellen am Ende des Buches 33 Regeln auf zum Überleben in der Informationsgesellschaft. Zum Überleben. Die Regel Nummer 19, die hat es mir besonders angetan. Vermeiden Sie das Zurschaustellen von zu viel Männlichkeit. Wie kommen Sie denn da drauf?
Barack Obama war im Wahlkampf gegenüber Hillary Clinton unglaublich geschickt. Er hat, wenn immer er im Duell mit ihr war, in Diskussionen, und amerikanische Politiker müssen sich im Unterschied zu Deutschen unglaublich oft öffentlich messen. Es ist überhaupt gar keine Vorstellung, ein deutscher Politiker hat keine Vorstellung, in was für einem Ausmaß sich amerikanische Politiker ständig bewähren müssen auf der Bühne. Es gab ein einziges Mal, wo Hillary Clinton in eine Ecke gedrängt war und Obama sie, ich glaube, in einer außenpolitischen Frage bedrängt hat und so getan hat, als ob er das klar wüsste. Und diese kurze, ich sage jetzt mal, machohafte Auftreten hat ihm richtig Probleme bereitet. Das wurde ihm vorgehalten. Man darf in einer Gesellschaft wie in der amerikanischen, in der Frauen wirklich ein großes Gewicht haben, und ich glaube, europäische Gesellschaften sind nicht völlig anders, zumindest nicht im Norden Europas, ist es ein fataler Fehler, das herauszustellen, was man klassischerweise mit Männlichkeit verbindet. Ein sehr machtvolles Auftreten und ein dominantes Auftreten, ein unkritisches und ein unsensibles Auftreten. Ich glaube, in der heutigen Politik ist das verheerend, wenn jemand sowas macht.
Ich habe noch eine andere Regel, die ist auch schön. Nummer 28. Die Entscheidung für Ehemann oder Ehefrau haben erheblichen Einfluss auf Erfolgsperspektiven in Politik und Wirtschaft. Herr Frankowitz, das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Warum erwähnen Sie das?
Ich glaube, dass der Erfolg in der Öffentlichkeit heute eine sehr viel komplettere Darstellung und perfektionistischere Darstellung erfordert als früher. Nehmen Sie einmal Präsidenten, weil wir dabei sind. Ein John F. Kennedy konnte amoröse Abenteuer haben, wie er wollte. Er konnte im Pool des Weißen Hauses mit seinen Gespielen sein und die Geheimdienstleute haben das geschickt kaschiert. Heute, in Zeiten der Transparenz.
Das haben Sie bei Clinton auch gemacht.
Ja, ist aber rausgekommen. Gut. Und Clinton hat es auch geschadet. Ich würde sagen, Sie können genau diese Linie verfolgen. Während früher es ein Politiker zwei Leben haben konnte. Das Öffentliche, wo er große Reden hielt und dem Verkörperung aller moralischen Prinzipien sich darstellen konnte. Und gleichzeitig ein völlig anderes Privatleben hatte, hat sich das Zug um Zug in den letzten Jahrzehnten völlig geändert. Und heute ein Politiker, vor allem in Amerika, und Amerika ist immer so ein bisschen ein Stück voraus, ein Doppelleben führen, halte ich ehrlich gesagt für immer weniger möglich.
Sehr interessant, das lassen wir mal so stehen. Sie sind gebürtiger Ungar, aber im zarten Alter von 6 Jahren mit ihren Eltern aus Budapest geflüchtet, über Österreich nach Deutschland. Gelandet sind sie dann in Frankfurt. Wie das war in Ihrer Kindheit und Jugend, darüber reden wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben für den Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir hören ein Stück von Norah Jones, Don't Know Why. Was gefällt Ihnen daran?
Ich muss es hören, um es zu identifizieren. Meine Kinder haben mir gesagt, das magst du. Ich bin nämlich ganz schlecht in Erinnerung mit solchen Liedern.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Laszlo Trankowitz, dem Mann, der aus aller Welt berichtet, aber immer wieder gerne in seine fast Heimatstadt Frankfurt kommt. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Laszlo Trankowitz, Sie sind in Budapest geboren, 1950 war das. Sie sind also in diesem Jahr ein 60er. Das verraten wir jetzt mal. Fahren Sie noch manchmal hin nach Ungarn?
Ja, ich habe immer wieder, obwohl ich das erste Mal, nachdem meine Eltern mit mir geflohen waren, ich 19 war, als ich zum ersten Mal nach Ungarn wieder zurückkam. Im vergangenen Jahr war ich öfters da und es ist halt meine Heimat. Und ich glaube, Ephraim Kishon war es, der auch ein Ungar, der nach Israel ausgewandert war. Und ich weiß eins, das ist wirklich ein großer israelischer Patriot geworden und ein sehr konservativer israelischer Bürger. Und er ist komplett israelisch geworden, sagt er. Es gibt ganz wenige Dinge, wo er Ungar geblieben ist. Und das sagt er, ist sein Magen. Da kann ich dem voll zustimmen.
Was haben Ungarn für Mägen?
Sie haben einen ungarischen Appetit.
Okay.
Essen und trinken gern.
Und gerne scharf?
Auch gerne scharf. Und ich glaube, das Zweite ist, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, er sagte Fußball, das wäre nämlich auch identisch. Bei Fußball und beim Essen fühle ich mich sehr ungarisch. Und obwohl ich Ungarisch noch, das ist ja meine Muttersprache, spreche, ist mir das Land weniger vertraut als andere Länder, in denen ich halt viele Jahre als Erwachsener und Korrespondent gelebt habe. Italien ist mir sehr viel näher emotional als Ungarn, aber ich bin immer wieder mal da gewesen.
Den Ungarn sagt man nach, dass sie über viel Temperament verfügen. Trifft das auch auf Sie zu?
Das ist eine schwierige Frage. Ich halte mich für in mancher Hinsicht sehr diszipliniert, in anderer Hinsicht nicht. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Aber wenn Temperament mit Ausbrüchen an Gefühlsausbrüchen verbunden ist, würde ich sagen, nein. Ich neige nicht dazu.
Aber Emotionalität, ja.
Ja, Emotionalität sehr, aber nicht in Form von extrovertierten Temperamentsausbrüchen. Das ist überhaupt nicht mein Stil.
Sentimentalität?
Das sind die Ungarn ganz sicher. Und das findet man in der Musik, in der Literatur. Und ich glaube, da würde ich mich schon ein Stück weit wiederfinden können.
Also schon ein ziemlicher Ungar.
Ich weiß es nicht. Ich habe sogar großmütterlicherseits von meiner Mutter her auch ganz wenige deutsche Wurzeln, habe auch jüdische Wurzeln. Ich betrachte mich und fühle mich sehr als Europäer.
Mit 6 Jahren sind Sie in Frankfurt am Main gelandet. 1956 war das. Das Land war noch traumatisiert vom Krieg. Hatten Sie eine glückliche Kindheit?
Ich hatte eine schwierige Kindheit. Meine Eltern sind geflohen mit 2 Koffern. Und ich,
mit Geschwistern oder sind Sie einzeln?
Alleine. Ich war alleine. Und meine Schwester ist später geboren, hier in Deutschland. Und beide mussten arbeiten. Also damals waren harte Zeiten. Ich war erst in der Schule, in der Glauburg-Schule zuerst. Und dann, wir sind ja in Frankfurt. Und dann in der Merian-Schule, glaube ich, ja. Merianplatz. Und bin dann in den Hort gegangen, auch nicht weit von hier, das ist alles hier in der Nähe.
1956, Ende der 50er, Anfang der 60er?
Ja, also 57, 58, diese Jahre.
Sind 59. Sie in einen Hort gegangen, das gab es schon.
Ja, ist das was Neues? Wusste ich gar nicht.
Naja, also wir kämpfen in den letzten 20 Jahren verbissen um Hortplätze.
Vielleicht gab es damals und es ist wieder aufgehört. Also ich weiß, dass ich nach der Schule in diesen Hort gegangen bin und ich konnte kein Deutsch. Und ich weiß, dass es eine schwierige Zeit war. Ich habe aber nicht viel Erinnerung dran. Ich weiß nur, dass ich aus irgendeinem Grund bis zum heutigen Tage mit Grausen gewisse deutsche Volkslieder höre, die wir da singen mussten.
Welches zum Beispiel?
Ich weiß nicht, Hoch auf dem gelben Wagen zum Beispiel.
Im Frühtau zu Berge?
So diese Lieder. Und ich kann das gar nicht erklären. Das sind ja völlig harmlose Lieder. Die haben mir nichts getan. Aber irgendwas im Zusammenhang mit diesen Liedern und den damaligen Jahren war nicht ganz korrekt. Ich konnte kein richtiges Deutsch und singen kann ich auch nicht sehr gut. Ich ahne, das war nicht gut.
Und das Essen war vielleicht auch nicht so gut?
Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Doch, sehen Sie, das stimmt, Sie haben recht. Man musste immer alles aufessen, was ich von zu Hause überhaupt nicht kannte. Das war sehr deutsche Disziplin. Und dann waren dann fremde Leute, die mir sagten, was, ja, Sie haben völlig recht, das kommt alles zusammen. Nein, ich hatte keine ganz leichte Kindheit.
Sie sind dann zur Musterschule gegangen hier in Frankfurt?
Ich habe von der Musterschule ungeheuer profitiert. Und habe noch eine ganze Reihe von Lehrern in Erinnerung, die mir vieles geben konnten. Aber das kam dann in die 68er-Zeit. Und da ich bei der Schülerbewegung sehr aktiv war, wurde es dann eine etwas missglückte, schwierige Verhältnis zwischen mir und der Schule.
Nun ja, man kann solche Verhältnisse ja auch beenden und dann andere Wege gehen.
Das war eine unfreiwillige Beendung, wenn Sie darauf
ansprechen. Eine einseitige.
Ich bin von der Schule geflogen, weil der Schulfrieden nicht mehr zu garantieren gewesen wäre. So hieß es in der schriftlichen Begründung.
Waren Sie ein Revoluzer?
Ach, wissen Sie, ich war in der Pubertät und es war eine Revoluzerzeit. Und diese Kombination eines 16-, 17-Jährigen in einer Zeit, in der lautstark nach Umbruch, Revolte und Freiheit gerufen wurde, war für mich eine Konstellation, da war ich dabei.
Laszlo Trankowicz vorneweg, jawohl.
Mit dabei und wenn man dann noch den Hintergrund sieht, dass ich als Kind große Anstrengungen unternommen habe, mich anzupassen. Zum Beispiel sieht man das daran, dass ich die deutsche Sprache einigermaßen gut beherrsche.
Sehr gut. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, dass Sie kein Deutscher sind oder nicht gebürtiger Deutscher. Keiner.
Wenn ich ganz gut drauf bin, kann ich auch ein bisschen frankfurterisch. Und das ist im Grunde alles Zeichen von so einem Assimilationswunsch und Druck.
Ich dachte von Sprachtalent.
Ja, ich will nicht so sehr psychologisieren, aber es hat sicher eine Mischung aus vielem. Und dann kommt man in die Adoleszenz und kommt in diese Phase, wo man Identität sucht und dann kommt alles zusammen. Die Revoluzzerzeit, die Pubertät, der Vollzug der Assimilation dadurch, dass man sozusagen für andere sprechen kann. Ich war, glaube ich, der stellvertretende Schulsprecher am Ende und so. Es war eine wirklich wunderbare Gemengelage, die sicher auch ja, dazu führte, dass ich von der Schule flog.
Sie sind mit Johnny Klinke und Joschka Fischer befreundet oder waren zumindest befreundet. Das ist ja schon auch ein flottes Trio, ne?
Nein, das wäre übertrieben. Ich kannte die beide aus der Zeit und Johnny Klinke besser als Joschka Fischer. Und Frankfurt ist eine kleine Stadt. Jeder kannte jeden. Und nun gehörte ich zu der Schülerbewegung. Also diese paar Jahre Unterschied, gerade zu Joschka Fischer und anderen, machten schon viel aus. Wir waren da immer dabei.
Die waren schon Opel-Arbeiter.
Ja, dann waren sie.
Da waren Sie noch Schulkämpfer.
Ja, dann löste ich mich auch. Ich habe eine Phase gehabt, in der ich mich dann faszinieren ließ von maoistischen Gedanken. Und das war halt eine wilde Zeit. Und wenn ich mir überlege, im Nachhinein subsumiere ich das schon ein wenig entschuldigend, dass das ein Reifeprozess war, ein persönlicher und nicht so sehr um politische Inhalte ging.
Wem gegenüber haben Sie sich zu entschuldigen? Sie sind Laszlo Trankowicz, Sie haben 30 Jahre Journalistenerfahrung auf dem Buckel, Sie müssen sich für gar nichts entschuldigen.
Ja, doch. Also doch. Doch, sehen Sie, ich habe damals Vorträge gehalten und habe ein Beispiel nennen. Ich habe damals Vorträge gehalten und erzählt, wie toll die chinesische Gesundheitsversorgung ist. Die Barfußärzte und die Ideen Maos und habe die Kulturrevolution verteidigt. Heute weiß ich, dass das eine mörderische, schreckliche, blutrünstige, grauenvolle, kulturfeindliche Bewegung war. Das habe ich nicht im privaten Kreis vertreten, sondern ich habe Vorträge gehalten, Dia-Vorträge. Die Dias gibt es, glaube ich, noch irgendwo im Keller. Ich meine, es gibt niemanden persönlich, bei dem ich mich entschuldigen muss. Ich habe was getan, was eigentlich nicht in Ordnung war. Im Nachhinein sehe ich das alles völlig anders und insofern denke ich mir schon, es ist richtig, wenn man Fehler gemacht hat, die auch zu benennen.
Und vielleicht kann man dann auch junge Leute gut verstehen, wenn man sagt, die gehen ihren Weg, die müssen sich entwickeln, die machen einen Reifeprozess durch. Ich finde, man muss jungen Leuten auch was nachsehen.
Absolut. Ja. Absolut, wobei das unglaublich schwer fällt, weil man hat es ja gelernt und man sieht ja diese, lass dich doch nicht blenden, aber ich habe 4 Kinder, insofern kenne ich dieses Phänomen sehr gut und das ist doch eindeutig, das ist doch offensichtlich, dass das nur Show ist oder dass das nicht echt ist oder dass das in die falsche Richtung führt und es ist sehr schwierig als älterer Mensch zu akzeptieren, dass es da viel Toleranz braucht, auch für Fehlwege, wobei es da Grenzen gibt. Ich habe einen Freund, der mir letztens erzählte, er muss von seinem Sohn einfach mehr lernen. Und dieser Sohn ist Mitte 20 und gehört wirklich so radikalen so Anarcho-Szene an. Und dem würde ich völlig widersprechen. Also Toleranz hat da auch Grenzen. Also ab einem gewissen Punkt nein. Das ist ein schwieriges Thema.
Ja, ein schwieriges Thema, aber ein wichtiges Thema, denke ich, weil wir schon auch mal zurückgucken müssen. Wie waren wir eigentlich? Was haben wir eigentlich vertreten? Und was verurteilen wir heute? Ich finde so eine Reflexion ganz wichtig. Von daher finde ich, man muss auch mal sich selbst kritisch betrachten, das tun sie ja, und eigenen Kindern das auch zugestehen, dass sie vielleicht mal einen falschen Weg gehen. Natürlich kann man sagen, Herr Junge, das ist ein Holzweg und ich sag's dir. Und der Junge wird sagen, und ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen.
Also ich bin heilfroh, dass ich dieses Problem meines Freundes nicht habe, weil ich könnte einem, der diese Gesellschaft beschreibt als unmenschlich und diese Sprache der von Extremisten, Schweinesystem und alles, ich hätte große Probleme, das zu tolerieren heute. Ich muss zugeben, es gab eine Zeit, in der ich ähnlich gedacht habe und trotzdem kann ich nicht, jetzt nicht mich verbiegen und sagen, na, was muss man tolerieren? Nein, das ist ein sehr, wir leben in einer sehr humanen, sehr zivilisierten Zeit, wenn immer man das sich historisch betrachtet oder wenn man in andere Länder schaut. Und als Auslandskorrespondent, ich war viel in der dritten Welt und habe sehr viel gelernt und habe auch vor allem gelernt, zu schätzen, was wir hier an Kultur haben und was wir hier an Zivilisation haben. Und jetzt, wo ich in Südafrika bin, ist das nun ganz besonders. Und ich denke auch gar nicht dran, mich da zu verbiegen. Wir können sehr froh sein um das, was wir hier haben.
Haben sich Ihre Eltern damals von Ihnen abgewandt, weil Sie Maoist waren?
Nein, abgewandt auf keinen Fall, nie. Aber sie haben es mir auch wirklich nicht leicht gemacht. Ich glaube, dass meine Generation, die also nach dem Krieg geboren ist, dass wir noch sehr viel mehr Brüche haben mit unseren Eltern als die kommenden, die Generation, die nachkamen. Also wenn ich mir so umschaue, die Freunde meiner Kinder und meine eigenen Freunde, wir haben in der Regel ein gutes Verhältnis zu unseren Kindern.
Sie waren Büroleiter der dpa Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland von 1994 bis 2003. Da habe ich mich gefragt, was ist daran eigentlich so spannend für einen Mann wie Sie, der ständig im Ausland unterwegs war? Warum der Innendienst?
Das ist nicht Innendienst, das ist ein ganz anderes Betätigungsfeld. Das ist eine interessante Frage, was einem Freude macht. Kreative Arbeit kann vielfach sein, auch an großen Rädern drehen ist eine spannende Sache. Sehen Sie, wenn Sie eine Sendung moderieren oder eine Sendung gestalten oder machen, ist das spannend. Wenn Sie verantwortlich sind für eine ganze Reihe von Sendungen und sagen können, ich möchte gern, dass der Redakteur das macht oder die Redakteurin X, also Verantwortung tragen und Einfluss nehmen und, lassen Sie mich durch das Wort gebrauchen, Macht haben in dem positivsten Sinne, nämlich Gestaltungsmöglichkeit, halte ich das für eine außerordentlich kreative Sache und eine außerordentlich spannende Sache. Ich habe das mit großer Freude gemacht, habe wenig geschrieben und viel gestaltet und jetzt schreibe ich viel und gestalte wenig und das macht mir auch Freude. Beides kann sehr schön sein.
Ich habe noch ein paar Fragen, die auch die dpa, Ihre Arbeit als Journalist betreffen. Können Sie eigentlich ohne die berühmte Schere im Kopf und ohne an die Kunden zu denken schreiben? Meine ganz ehrliche Antwort.
Das sind zwei Fragen. Also welche Schere meinen Sie?
Ich meine im Prinzip die Schere, kann ich das jetzt schreiben, ohne jemanden zu vergrätzen, der Kunde unserer Agentur ist? Ich meine im Prinzip ein und dasselbe.
Also wenn Sie die Frage so stellen, ich habe das nicht als Problem empfunden, sondern immer als eine sehr, sehr spannende Aufgabe, so zu schreiben, dass es nicht für eine ganz bestimmte politische Gruppierung oder eine ganz bestimmte Sichtweise, eine Philosophie zu benutzen ist. Was Faszinierende an der Arbeit eines Journalisten ist sowieso, dass er Zeitzeuge ist, dass er Augenzeuge ist, dass er Wirklichkeit schildert und für jemanden, der nicht dabei ist und das Ganze zusammenfasst, erklärt, beschreibt. Agenturjournalismus ist nochmal eine Stufe weiter in diesem Anspruch, weil es ganz verschiedene Medien anspricht. Ein Bericht, den ich schreibe, egal über was, ob das über Barack Obama ist oder über die Miss Universum-Wahl, wie jetzt in Südafrika, ich muss mir klar machen, das muss akzeptabel sein für die Frankfurter Rundschau oder die Frankfurter Allgemeine, genauso wie für irgendein Boulevardblatt oder für eine Zeitung in Süd- oder in Norddeutschland. Es muss akzeptabel sein und akzeptabel sein ist eine sehr, sehr schöne Herausforderung. Die bedeutet nämlich, es muss fair und objektiv sein, so gut man es nur kann. Und sagen, diesem Anspruch gerecht zu werden, empfinde ich nicht als Schere im Kopf, sondern es hat mir einen großen Spaß gemacht immer.
Sie sind evangelisch, haben auch mal für den evangelischen Pressedienst gearbeitet. Haben Sie mit der Kirche noch was am Hut, Laszlo Trankowicz?
Ich habe für evangelische Zeitschriften viel gearbeitet und ich habe sehr viel mit der Kirche noch am Hut, im Sinne von, dass ich ein Kirchenmitglied bin und das auch gut und richtig finde und ich in Südafrika auch gleich bei der evangelischen Gemeinde war.
Sie waren fast die gesamten 80er Jahre für die Deutsche Presseagentur im Nahen Osten. Das war eine ganz besondere Zeit in Ihrem Leben, hat Sie tief beeindruckt. Warum, das erzählen Sie uns gleich nach einer musikalischen Pause. Mitgebracht haben Sie uns zur Einstimmung das Stück Jerusalem von der Gruppe Matis Yahu. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, das ist ein Einzelner. Das ist, also ich glaube, er hat gleich eine Gruppe hinter sich, aber er ist der Sänger.
Ein Mann, Matis Yahu. Ist das ein Israeli?
Nein, das ist ein New Yorker. Das ist ein Jude aus New York. Und ich finde diese Kombination der Musik und der Persönlichkeit, da spielt Reggae, also Jamaika-Musik, amerikanische Kultur, der kommt also aus der größten jüdischen Stadt der Welt, nämlich New York, und Israel, Jerusalem. Diese Kombination, die in diesem Lied drin ist, die finde ich wirklich faszinierend und macht mir großen Spaß.
Das hören wir uns jetzt an.
Turn with no delay, picking up the bounty and the spoils on our way. We've been traveling from state to state, and I don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if I forget.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Laszlo Trankowicz, dem Mann, der den Nahen Osten hautnah erlebt hat und tief geprägt von ihm ist. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Herr Trankowicz, Sie haben ab 1982 als Sonderkorrespondent für den Nahen Osten gearbeitet. 1979, damit wir uns das mal vor Augen halten, hatten sich Menachem Begin und Anwar el-Sadat geeinigt. Der israelisch-ägyptische Friedensvertrag legte Israels Grenzverlauf zu Ägypten völkerrechtlich fest und Israel räumte die Sinai-Halbinsel. Damals passierte in der Tat noch etwas. Diesen Teilfrieden lehnten die PLO und die übrigen Staaten der Arabischen Liga aber ab. Was war das für eine Zeit in Israel in den 80er Jahren?
Es gab ganz sicher sehr viel mehr Hoffnung auf die Möglichkeit, sich zu versöhnen und eine friedliche Lösung zu finden. Es gab so die Hoffnung, das wäre der Beginn jetzt mit der Aussöhnung mit der arabischen, mit der islamischen Welt. Im Rückblick betrachtet, muss man sagen, diese Hoffnungen haben sich fürchterlich zerschlagen. Und Optimismus ist das, was man, glaube ich, zumindest in Israel und euch, soweit ich das auch beurteilen kann, ich bin schon viele Jahre weg, habe es immer wieder besucht, auch war auch mehrere Mal in arabischen Ländern. Ich habe ja mit Präsident Bush und mit Präsident Obama war ich mehrfach in diesen Ländern. Optimismus ist das, was man am wenigsten dort findet. Und ich fürchte, zu Recht.
Damals, Anfang der 80er, war das noch anders. Ich war auch Anfang der 80er da. Man war vorsichtig, aber es war so eine gewisse, ja, so eine Aufbruchstimmung. Vielleicht schaffen wir das. Heute ist es ganz anders. Ich weiß nicht, wie man es schaffen will. Ich glaube, Hoffnung ist das Wort, was man am wenigsten dafür benutzen kann. Ich weiß nicht, wo man sie hernehmen sollte. Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie, was man tun kann?
Also ich glaube, das Erste ist, dass man sachlich bleibt, dass man sich nicht den Blick trüben lässt dadurch, was man sich wünscht und was man sich erhofft. Ich werde nie vergessen, Gerhard Schröder, damals noch Oppositionsführer im Niedersächsischen Landtag, besuchte Israel, das muss gewesen sein, 84, 85 in dem Dreh. Und wir waren dann abends zu dritt oder zu viert, waren wir noch ein Trinken nach irgendwelchen Veranstaltungen. Und Schröder erzählte damals, sehr ambitionierter Mann, wurde ja auch was, erzählte, wie er glaubt, dass man in Nahost Frieden herstellen kann und wie man Frieden schaffen kann zwischen Israelis und Palästinensern. Und hat gesagt, die Israelis müssen sich das so machen, wie Willy Brandt das gemacht hat. Nach Polen gehen und auf die Knie gehen und Gesten der Versöhnung und der Aussöhnung und dann wird das Frieden geben im Nahen Osten. Ich habe schon damals gewusst, dass das ziemlich Unsinn ist. Und leider habe ich recht gehabt. Die Vorstellung in Europa, dass es nur darum geht, dass man sich die Hände ausstreckt und dass man versöhnlich aufeinander zugeht, Ich glaube, das ist ein Riesenirrtum und der führt eigentlich in die Irre. So ähnlich, wenn man glaubt, dass man in der dritten Welt hilft, wenn man da einige Säcke Dollarnoten abwirft. Die Welt ist kompliziert, es hat viel zu tun mit Geschichte, mit Kultur. Und das Erste, was man machen muss, wenn man etwas Gutes bewirken will oder Positives, dass man sich nüchtern anschaut, wie die Situation ist und nüchtern betrachtet, ist die Lage im Nahen Osten verworren und gibt keinen leichten Ausweg. Und man muss im Grunde einen Abstand nehmen und sich die ganze islamische Welt angucken und sich anschauen, was diese 1 Milliarde Menschen fassende Teil der Welt, was da passiert und wie viele Kräfte es da gibt, die aktiv dagegen arbeiten, dass es überhaupt irgendeinen Frieden geben kann, im Nahen Osten und überhaupt auf der Welt. Insofern bin ich sehr skeptisch.
Also keinen Frieden?
Ein Status quo ist schon was Gutes. Ein Status quo, in dem nicht gekämpft wird, ist was Gutes.
Waffenstillstand
ist eine hervorragende Sache. Ich glaube, man muss zufrieden sein mit dem, was man bekommen kann. Man muss realistisch bleiben. Und im Augenblick sind die Dinge nicht so, dass es scheint, dass man es einfach lösen könnte. Barack Obama ist angetreten und hat auch im Nahen Osten, wie in allen Gebieten, hat er ein Ziel festgelegt. Die Methode Barack Obama ist ja, dass er nicht nur ständig präsent ist, sondern dass er alle Probleme gleichzeitig lösen möchte. Und das hat viele Leute skeptisch gemacht und es geht gar nicht. Die moderne Gesellschaft, Informationsgesellschaft ist anders. Es hat sich vieles geändert. Das, was vor ein paar Jahren noch gültig war an Regeln und Spielregeln, das gilt heute nicht unbedingt. Und ich glaube, dass er in der Zielfestsetzung im Nahen Osten wollen wir Frieden schaffen. Und das hat er ja auch versucht mit dieser großen Rede in Kairo, war ich dabei, wo er an die islamische Welt gesprochen hat. Er hat getan, was er konnte und das Ergebnis ist wirklich kleiner als auf allen anderen Feldern. Er hat in vielen Hinsichten was bewegen können. Wenn man sich überlegt, wo er am wenigsten bewegen konnte, muss man sagen, im Nahen Osten.
Der Nahe Osten, schwieriges Terrain, sehr schwierig. Trotzdem sagen Sie, es war Ihre wichtigste Zeit da. Warum?
Naja, zum einen ist Jerusalem einzig. Was da zusammenkommt an Geschichte, an Kultur, an Religion, auf engstem Raum, ist so beeindruckend und überwältigend. Durch Jerusalem laufen ist eines der schönsten Dinge, die ich mir vorstellen kann und macht mich einfach glücklich, wenn ich in Jerusalem durch die Gegend laufen kann. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass es gar keine Autos gibt, aber das ist überhaupt Städte ohne Autos sind was Besonderes. Venedig ist ja genauso. Aber Jerusalem hat nur einen ganz anderen Hintergrund. Also zum einen ist es eine überwältigende Kulisse, ein überwältigendes Land, überwältigende Städte, in denen man ist. Dann sind die Menschen so faszinierend. Ich habe selten so viel Brillanz, Kreativität gesehen, erlebt wie in Israel. Es ist ein unglaublich spannendes Land, ein unglaublich anstrengendes Land.
Ein ganz kleines Land.
Ein winzig kleines Land. Ich war da sehr gerne und als ich dann wegging, war ich sehr froh, weil es ein unglaublich anstrengendes Land ist. Man begegnet allen Problemen, die es in dieser Welt gibt und geballt. Und es ist faszinierend. Aber als ich dann nach Rom ging, das war eine große Erleichterung. Also faszinierende Dinge können auch sehr, sehr anstrengend sein. Das ist wie mit Menschen.
Haben Sie eigentlich sich in Israel sicher gefühlt als Familie?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich war in meinem Leben sehr viel in Kriegen und Bürgerkriegen und in sehr, sehr schwierigen Regionen. Ich habe einfach sehr viel Glück gehabt und war wohl auch vorsichtig. Ich bin jetzt auch wieder in einer schwierigen Region. Und es kann jeden Tag irgendwas sein.
Sie sind vor kurzem nach Kapstadt umgezogen, müssen wir dazu sagen. Schwierig.
Es ist halt ein unsicheres Land. Es ist ein Land mit einer dramatischen Geschichte. Vor 15 Jahren waren Schwarze, oder vor 20 Jahren zumindest, wirklich nichts wert. Die Apartheid-Politik war eine wirklich grauenvolle, menschenverachtende Politik, die erst in den letzten Jahren mehr menschliche Züge bekam. Das ist in den Menschen noch drin. Dann gibt es einen enormen Gegensatz zwischen Reichtum und Armut. Und mit diesem Hintergrund an Geschichte und an sozialen Gegensätzen und dann noch Millionen Flüchtlinge aus Nachbarländern oder viele, viele Hunderttausend, ist das tatsächlich ein sehr schwieriges Land und ein unsicheres Land.
Haben Sie sich mal wieder was Schönes ausgesucht?
Ja.
Suchen Sie sich das eigentlich selber aus und sagen, da ist ein schöner Kessel, da brodelt es, da will ich hin? Oder wie geht das?
Sehen Sie, als ich 27 war, oder 26, 27, ich zur dpa kam, habe ich nach ein paar Monaten mich beworben für die Stelle in Rio de Janeiro. Weil ich liebe Lateinamerika und ich finde das einen faszinierenden Kontinent und so lebendig und lebensfroh und sinnlich und wunderbar. Und ich war nicht erstaunt, aber hat mir natürlich nicht gefallen, dass ich als Jungredakteur, der ich da ein paar Monate war, diesen Posten nicht bekam. Stattdessen durfte ich erste Einsätze in die Türkei und nach Anatolien, Erdbebengebiet. Und dann ging das sehr schnell weiter mit Libanon und Beirut und Ländern.
Beirut ist ja auch das, was man sich zu der Zeit wirklich gewünscht hat.
Also und dann kamen Länder, Irak-Iran-Krieg, im ersten Golfkrieg war ich mehrfach. Also es hat sich es ist nicht Rio, alles nur nicht Anti-Rio sozusagen. Und ich habe mir das nicht ausgesucht, aber ich habe mich faszinieren lassen. Journalistisch waren das wirklich große Herausforderungen. Das hat mir auch viel Freude gemacht. Ich war über sieben Jahre in diesem Nahostgebiet. Es war faszinierend. Als Journalist, zumindest meiner Laufbahn, ich habe mir das in seltensten Fällen ausgesucht. Washington hatte ich mir dann ausgesucht. Das war dann meine Wahl. Und das war auch eine gute Wahl, in die politische Hauptstadt der Welt zu kommen.
Aber Südafrika jetzt haben Sie sich nicht ausgesucht.
Also die Alternativen waren weniger attraktiv. Und da ich nichts mehr fürchte als einen Job, der mich nicht fordert und der langweilig sein könnte, oder war das eine gute Entscheidung.
Wie halten Sie eigentlich Kontakt zu Ihren vier Kindern? Besuchen Sie sich oft?
Diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Ich habe, wenn man viel im Ausland lebt und viel, ich bin ja auch viel gereist, auch als ich im Ausland war, dann viel gereist, weil ich eingesetzt wurde in anderen Krisengebieten. Und dann lernt man, die Menschen, die einem wichtig sind, einen engen Kontakt zu denen zu halten. Und das ist mir eigentlich in den Jahrzehnten gut gelungen. Dass mir das bei meinen Kindern nicht gelingen sollte, wäre geradezu ein Witz. Also ich habe einen hervorragenden engen Kontakt. Und heute ist das so einfach.
Skypen Sie?
Wir skypen auch. Wir machen Skype und Facebook und Telefon ganz traditionell und reisen ganz traditionell. Morgen fahre ich nach Wien, wo alle vier Kinder zusammenkommen, wo der eine in Pemba bei Sansibar sitzt und irgendein Malaria-Projekt macht, der andere in Oxford ist. Und die beiden Mädchen sind in der Tat in Wien und wir treffen uns. Und nun wächst die Familie langsam, weil der Älteste hat auch geheiratet und wird auch bald Vater. Aber das ist das kleinste Problem. Ich habe immer behauptet, dass Entfernungen keine Rolle spielen für die Intensität von Beziehungen. Und ich glaube, dass ich da recht habe.
Sie werden jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre in Südafrika bleiben. Was kommt dann? Ein anderes Land, ein neues Buch, ein völlig neues Projekt, was ganz anderes?
Also ich danke Ihnen erstmal für das Kompliment, weil Sie nicht sehen, dass ich das schon die Pensionsgrenze erreiche. Nein, ich werde die nächsten Jahre in Südafrika sein und dann ist das auch gut mit dpa und überhaupt mit einer Festanstellung. Und dann habe ich natürlich haufenweise Pläne und Projekte. Und da ich zwei Dinge sehr gerne mache, schreiben, werde ich das so lange machen können, solange ich möchte. Und das mit großer Freude. Und das andere, was ich sehr gerne mache, sind immer gewesen Vorlesungen, Seminare. Ich habe mehrere Lehraufträge gehabt, habe immer noch welche. Und das werde ich sicher auch weiter betreiben und vielleicht ein bisschen ausbauen. Also ich habe noch viel vor. Aber jetzt einen Schritt nach dem anderen. Ich habe noch nicht mal ein Haus in Kapstadt und das ist das nächste Projekt.
Wer heute kein Haus hat.
Bitte.
Laszlo Trankowicz, es macht Spaß, mit Ihnen zu reden. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Doppelkopf in HR2 Kultur. Bevor wir uns voneinander verabschieden, hören wir aber noch ein Stück, das Sie sich gewünscht haben, und zwar von Oasis, Little by Little. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Seger.
Dreams alone with no resistance, fading like the stars when you wish to be. You know what I mean, what I just said. But my God woke up on the wrong side.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.